Beginnen möchte ich mit einer Klientel, die nicht nur in Kreuzberg und Neukölln wesentlich unangenehmer und vor allem bedrohlicher auffällt als die Touristen mit den Fahrradfahrern. In einem instruktiven Artikel Ihres Wirtschaftsteils diagnostizierte im vergangenen Herbst die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass die Radler zumindest in deutschen Großstädten die verkehrspolitischen Leithammel der Zukunft seien. Zitat: 70 Millionen Fahrräder rollen heute durch die Republik. Im Jahr 2000 waren es noch 60 Millionen. Mit 4 Millionen werden jedes Jahr mehr Räder verkauft als Autos. Es sind längst nicht bloß die Studentenstädte wie Freiburg oder Münster, die zu Fahrradstädten mutieren. Auch die größten deutschen Metropolen wie Köln, München oder Frankfurt verzeichnen steigende Zahlen. Berlin wird auch zur Fahrradhauptstadt der Nation. Seit 2008 hat sich die Zahl der Fahrradfahrer in Berlin verdoppelt, ergibt eine Studie des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Die Hauptstadt soll zum bundesweiten Vorbild werden. Der vom Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer kürzlich vorgelegte nationale Radverkehrsplan 2020 sieht vor, dass in 8 Jahren in ganz Deutschland jeder fünfte Weg mit dem Fahrrad gefahren werden soll. Zitat Ende. Was damit angedroht wird, weiß jeder, der einmal erlebt hat, mit welcher Lässigkeit ein progressiv motorisierter Eingeborener am Kottbusser Tor der soeben ökologisch korrekt umgenieteten Oma auf die Schulter klopft und Hey, sorry sagt, um mit ungemildertem Tatendurst zur Anti-Fluglärm-Demo weiterzubrettern. Die Gewissheit, dass Autofahrer, reaktionäre Spießbürger und daher immer im Unrecht und Fußgänger archaische Relikte im nachhaltigen Verkehrsfluss der Großstadt sind, mag durch banale empirische Gründe begünstigt werden, etwa dadurch, dass Fahrradfahrer keinen Führerschein machen müssen und keiner Kennzeichnungspflicht unterliegen. Was ja nicht schlimm ist. Eine Gefahr sind sie aber vor allem deshalb, weil sie auf ihrer Fahrt in die Do-it-yourself-Zukunft längst den Weltungeist im Rücken haben. War Fahrradfahren früher eine Tätigkeit, die es erlaubte, so hat man es ja immer genannt, die Seele baumeln zu lassen und die Gedanken in die Ferne zu schweifen zu lassen, etwas für die kurze, aber erfüllte Zeit zwischen Privatleben und Beruf, zwischen Pflicht und Neigung also, so wurde es alsbald zum Ausweis politisch korrekter Gesinnung, zum ehrenamtlich absolvierten Freizeitsport und schließlich zum gültigen Ausdruck postbürgerlicher Massenmobilisierung, in der jeder gerade dadurch, dass er mit sturem Optimismus nur für sich selber seine Kreise zieht, als organischer Bestandteil jener flexibilisierten Patchwork-Horden agiert, aus denen sich die integrale Gesellschaft zusammensetzt. Autos wie Fußgänger sind Erscheinungen der bürgerlichen Epoche und verkörpern deren Glücksversprechen ebenso wie dessen notwendigen Verrat. Im schlimmsten Fall ist ein Auto mit bestrickten Klorollen im Rückfenster, Herz für Kinder auf der Frontscheibe und Butterkekskrümeln auf den Sitzpolstern die unansehnlichere Miniaturausgabe der eigenen öden Reihenhaushälfte. Im besten Fall ist es ein mobiler, in den öffentlichen Raum versetzter Teil der eigenen Privatsphäre, der es dem Bürger, insbesondere der bürgerlichen Kleinfamilie, deren Form es topografisch bis ins Detail nachbildet, ermöglicht, auch in der Öffentlichkeit für sich zu sein, hoffentlich schnelle Bewegung und ruhiges Verharren zu vereinen und die tägliche Zeit auf diese Weise gleichsam aufzuspalten. In die lineare Zeit der möglichst reibungslosen Durchquerung des Raumes und in die individuelle Zeit, die man dank des Autos dieser bloß quantitativen Zeit trotz des pragmatischen Zwecks abgewinnen kann. Weil das Auto das widersprüchliche Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, dessen Produkt es ist, nicht einfach verleugnet, sondern verkörpert, konnte es nicht nur zum Bestandteil einer Mythologie von Wohlstand, Unabhängigkeit und Patriarchalismus werden, sondern ist auch als Ort halb heimeliger, halb peinlicher Intimitäten in Erinnerung. Im Auto kann man gemeinsam mit dem Partner seine Lieblingsmusik hören, Babys stillen, den Kindern Geschichten vorlesen, schlafen, frühstücken und Liebe machen. Es hat ein eigenes Kennzeichen, wie die eigene Wohnung eine Nummer hat. Wie der Wohnung sieht man ihm meist auf den ersten Blick gewisse angenehme und eklige Eigenheiten des Besitzers an. Und wie in seine Wohnung, so lässt man auch in sein Auto nicht einfach jeden hinein. Insofern klingt die Passage aus der Dialektik der Aufklärung, in der Theodor W. Adorno und Max Horkheimer das Auto als Symptom einer Isolierung durch Verkehr ausmachen, heute nur noch halb richtig. Zitat: Die Eisenbahn wurde durch Autos abgelöst. Durch den eigenen Wagen werden Reisebekanntschaften auf halb bedrohliche Hitchhikers reduziert. Die Menschen reisen streng voneinander isoliert auf Gummireifen. Dafür wird in jedem Einfamilienwagen nur gesprochen, was im anderen erörtert wird. Wenn sie an Sonntagen oder auf Reisen in den Gasthöfen zusammentreffen, so finden die Besucher, dass sie mit zunehmender Isolierung einander immer ähnlicher geworden sind. Die Kommunikation besorgt die Angleichung der Menschen durch ihre Vereinzelung. Zitat Ende. Schon die Diagnose der Asozialität des Autos im Vergleich mit der Eisenbahn ist ebenso unabweisbar wie anachronistisch. So gewiss Anhalter gegenüber den Reisebekanntschaften des überholten Großbürgertums und verkommene Autoraststätten gegenüber Bahnhofshotels eine zweifelhafte Alternative darstellen, so sehr wünscht man sich angesichts der Öffentlichkeitsarbeiter, die es sich mit einem aufgeräumten "Ist hier noch frei" zwischen Berlin und Köln neben einem auf dem Sitz bequem machen, um die kommenden 6 Stunden mit ihrer Coaching-Gruppe zu skypen, dass man sie im Gang stehen lassen könnte wie den Hitchhiker auf der Landstraße. Heute wird die Angleichung der Menschen durch ihre Vereinzelung besser als vom behäbigen Auto, vom flexibleren Fahrrad besorgt. Es ist billiger, leichter ersetzbar, leichter repariert, braucht keinen Parkplatz, braucht keine eigene Fahrbahn, kann im Zug und im Auto mitgenommen werden, und seit seine Nutzer mit Helm, Kopfhörern unterwegs sind, übertreffen sie an offensivem Stumpfsinn jeden Sonntagsfahrer. Kompliment der Autofahrer waren in der bürgerlichen Epoche die Fußgänger, die auf andere Weise als jene denselben Widerspruch zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit verkörperten. Als Privatleute, die mit unbekanntem Ziel unterwegs sind und dabei ständig anderen Unbekannten begegnen, die trotzdem ihresgleichen sind, stellen sie eine Öffentlichkeit vor, die das Private in ihrer eigenen Sphäre nicht nivelliert, sondern achtet und etwa in Cafés oder auf Parkbänken Spielarten der Intimität zulässt, die nur innerhalb dieser Öffentlichkeit entstehen konnten. Auch der Fußgänger spaltet die Zeit der Durchquerung des Raums auf in die zielgerichtete lineare Zeit und in die Zeit der individuellen Erfahrung, die beim Flaneur zum einzigen Zweck wird, aber bei jedem Passanten nebenher läuft und die Wahrnehmung strukturiert. Weil jeder Passant seine Privatsphäre gleichsam als Andeutung mit sich trägt, ein greifbares Zeichen dafür ist der fast im Aussterben begriffene Regenschirm als portables Dach, das jemandem anzubieten einer symbolischen Einladung in die eigene Wohnung ähneln kann. Es gibt sehr schöne französische Liebeslieder über Regenschirme. Weil jeder Passant seine Privatsphäre also gleichsam als Andeutung mit sich trägt, haben die urbanen Passanten eine ganz eigene Achtsamkeit entwickelt, indem sie durch die neuen sozialen Verkehrsformen gezwungen waren, einander in einer subtilen Choreografie permanent wahrzunehmen, aber auch auszuweichen, Nähe zu ertragen und doch Distanz zu wahren. Wo beim Radfahren heute noch das Moment der Zweckfreiheit zur Geltung kommt, kann es etwas Ähnliches sein wie eine mobile Flanerie. Wo es jedoch als Agens von Mobilität und gesellschaftlichem Wandel fungiert und eine ganze Gesellschaft sich mit seiner Hilfe zwanglos nach Maßgabe eines nationalen Verkehrsplans reorganisiert, ist das Symptom der permanenten Selbstmobilisierung, die längst auch die Passanten ergriffen hat, die sich zum Schrippen holen wie für einen Gewaltmarsch rüsten, statt Schirme praktischere, aber nutzlose und entindividualisierende Kapuzen tragen und auf jedem ihrer Wege Rucksäcke mit sich schleppen, als wäre ihr ganzes Leben ein permanenter Umzug. Erst in einer Zeit, in der alle immer mächtig im Aufbruch sind, selbst wenn sie nur mal eben vor die Tür gehen, konnten auch die Rollkoffer aufkommen, über die sich das gegenwärtige Touristenbashing gern beschwert. Das Symptomatische an ihnen ist nicht einfach der Lärm, den sie machen, sondern die Tatsache, dass sie durch ihre bloße funktionale Gestalt den Koffer in ein motorisiertes Vehikel verwandeln, das auf seinen Rollen wie auf Schienen gnadenlos vorwärts rattert und vom Besitzer nicht getragen, sondern gesteuert wird, weshalb dann auch ein einzelner Rollkofferfahrer klingen kann wie ein ganzer Güterzug. Ohnehin sind in den Großstädten mittlerweile fast alle Bürger auf Rollen unterwegs. Manager rollern wie Kleinkinder zur Arbeit, Mütter transportieren ihren Nachwuchs wie Vieh auf überdachten Fahrradanhängern, Touristen werden mit Dada-esken 3, 4 oder 5 Rädern durch die Innenstadt kutschiert. Die Menschen machen sich so selber tendenziell zu ihrem eigenen Fahrzeug, dessen alte Variante sie in Gestalt des Autos nicht nur aus ökologischem Bewusstsein ausmustern, sondern weil es sich als zu träge, als Hemmnis bei der geforderten täglichen Selbstmobilisierung erwiesen hat. Eben deshalb fungiert das Auto, mit dem man im Stau stehend und keinen Parkplatz findet, heute nicht als Inbegriff von Mobilität, sondern von Schwerfälligkeit und Anpassungsunfähigkeit. Auch die alten Koffer gibt es nur noch in Antiquitätenläden, weil die Zartheit, die sie ihrer Form nach dem menschlichen Umgang nahelegen, nicht mehr gefragt ist. Statt sie neben oder hinter sich herzuziehen wie den eigenen Anhänger, muss man sie wie einen Begleiter an die Hand nehmen, muss innehalten, wenn man sie abstellt, sich neigen, wenn man sie wieder aufnimmt und Vor- und Rücksicht üben, wenn man sich mit ihnen umdreht. In zahllosen alten Filmen und Fotografien fungiert der einzelne Mensch, der mit einem Koffer verloren am Bahnhof steht, als Allegorie der Gleichzeitigkeit von Trauer und Hoffnung, die jedem Abschied und jeder Ankunft innewohnt. Die heutigen Koffer gehören ernüchterten Menschen, deren Leben eine triste Transitreise ist. Sie signalisieren, dass man immer schon halb weg, auf der immerwährenden Reise aber stets in sich selbst verschlossen ist und dass es irgendwie immer so weitergehen wird, was leider ja auch stimmt. Die Rollkoffer wie das Fahrrad setzen das Individuum heute als das, was es gesellschaftlich geworden ist, als flexiblen, vollzeitmobilen, atomisierten Einzelnen, dessen Partikularität ihn den anderen Atomisierten nicht etwa schockhaft entfremdet, sondern ihn mit ihnen im Verkehrs- und Kommunikationsstrom zusammenschweißt, dem wahren Fluss ohne Ufer, der die zeitgenössische Erscheinungsform des repressiven Kollektivs ist und der den Unterschied zwischen Reisen und Verweilen längst nivelliert hat. Dass dies in der Tourismusbranche als Individualisierung verbucht wird, ist nur konsequent. Es ist kein Zufall, dass sich die Aufregung über Touristen und den vermeintlichen Hass auf sie nicht unter den Anwohnern des Schlosses Charlottenburg oder in Berlin-Mitte, sondern in einem Milieu entwickelt hat, in dem der Typus des mobilen Individualisten und kreativen Freelancers aus der Notwendigkeit prekären ökonomischen Selbsterhalts heraus zur Existenznorm geworden ist. In der Verachtung der piefigen Pauschaltouristen, die in Ibis-Hotels wohnen und die allen Ernstes Sehenswürdigkeiten fotografieren, ist man sich hier ohnehin so einig wie im Hohn auf Stubenhocker, die seit 30 Jahren am selben Ort leben. Auch der Oberklassentourismus ist trotz des Ressentiments gegen Aufwertungen, die nicht nur daran erinnern, dass es einige besser haben, sondern auch daran, dass es eigentlich alle besser haben könnten, nicht das wichtigste Objekt der linksalternativen Touristenjagd. Vielmehr geht es, und diese Identität zwischen den Subjekten und Objekten der Jagd scheint mir für die ganze Veranstaltung charakteristisch zu sein, gegen Leute, die in ihren ökonomischen Lebensbedingungen wie in ihrem Lifestyle von einem selber kaum zu unterscheiden sind und die bevorzugt in jenen Stadtvierteln wohnen, in denen alle beieinander und bei sich selbst immer nur zu Besuch sind. Nirgends ist die durchschnittliche Mietdauer jetzt schon so kurz wie in diesen Stadtvierteln, in denen jedes Café ein WG mit Theke und jede Wohnung zum Ärger der hinterweltlerischen Egoisten unter den Anwohnern 24 Stunden am Tag ein öffentlicher Ort ist. Mitunter geben einem dieselben, die sich hier über Partytouristen und Ballermannisierung mokieren, zu verstehen, man sei ein habitueller Faschist, wenn man nur ein einziges Mal wegen nächtlicher Ruhestörung die Polizei ruft. Das wird vergessen von einer Kritik, die in ihrer berechtigten Polemik gegen die Ideologie des Kiezes und gegen Wohngemeinschaften, die stolz für sich beanspruchen, keine Zweck-WG zu sein, unterstellt, dass der Kiez ganz einfach wie ein urbanes Dorf und die Wohngemeinschaft wie eine Volksgemeinschaft im Kleinen funktioniert. Tatsächlich sind diese neuen Wohnformen keine bloße Regression, kein bloßer Rückfall der Großstadt im Provinzialismus, sondern Symptom der schlechten Aufhebung des Gegensatzes zwischen Kosmopolitismus und Autochthonie. Gerade weil anders als in authentisch volksdeutschen Dorfgemeinschaften hier keiner mehr an eine bestehende, unbedingt reinzuhaltende Homogenität glaubt, weil an die atomisierten Menschen verbindender, naturwüchsiger Ungeist fehlt und dennoch alle statt freie, lediglich jederzeit freisetzbare Bürger sind, wird mittels Kiezfesten, Kieztrödel, Kiezkinderläden und Kiezbüros eine kollektive Bürgernähe eingeübt, deren gesellschaftliche Grundlage in Wahrheit längst erodiert ist. gerade weil sie durch nichts miteinander verbunden sind als durch die Erfordernisse ihres immer kläglicheren Subsistenzwettbewerbs, gerade weil in einer Mischung aus Lebensnot und Profilierungszwang alle aufeinander angewiesen sind und zugleich einander ausstechen wollen, weil also nirgends etwas anderes herrscht als der gegen sich selbst blinde und daher leer gewordene Zweck. Deshalb verwahren sich hier alle besonders laut dagegen, in Zweck-WGs zu wohnen. Gewisse antideutsche Jungkader, die seit dem Auszug bei ihren Eltern nie eine eigene Wohnung hatten und dadurch eine der wichtigsten Erfahrungen erwachsener Individuation überhaupt nicht machen konnten, jedoch umso größeren Wert darauf legen, sich vom ewigen WG-Leben mit seinem Gemeinschaftsding zu distanzieren, sind Ausdruck derselben Konstellation. Eine Entwicklung nämlich, die statt als Touristification, präzise als Hostelification oder Hostelization, als Hostelisierung der Großstadt zu beschreiben wäre. Mit den bürgerlichen Wohnungen und den alten, vergleichsweise kalkulierbaren Mietverhältnissen verlieren auch die traditionellen Hotels ihre Bedeutung. Das Hotel alter Prägung erhielt seinen halb unheimlichen, halb abenteuerlichen Reiz dadurch, dass in ihm äußerste Anonymität und äußerste Intimität zusammenkamen. Nirgends vermochte man, so wie hier, zugleich ganz und gar für sich und doch nur einer unter vielen zu sein. Diese Konvergenz von Anonymität und Intimität, die aus den Hotels ein genuines großstädtisches Phänomen der Moderne machte und sie mit anderen modernen Großstadt-Topoi, vor allem den Cafés und Bahnhöfen, verband, wurde zum Stoff von Romanen, Filmen, Bildern und Liedern, die im Mikrokosmos des Hotels die bereits im Zerfall begriffene bürgerliche Individualität noch einmal in melancholischem Glanz zur Anschauung brachten. In den Hotels wohnten, gar nicht einmal nur in der Fiktion, die Hochstapler und die Detektive, die Agenten und Gelegenheitsprostituierten. Hier benutzten ehrenwerte Leute falsche Namen, um endlich mal für sie selbst sein zu können. Und hier fanden die Ehebrüche und Affären statt, als sie statt Stress Vergnügen machten. Je mehr die Gastlichkeit, die in den Hotels nicht nur als Dienstleistung angeboten, sondern als zivilisatorischer Gestus geprägt wurde, als anachronistische Betriebsstörung aus der mobilen Gesellschaft getilgt wird, desto mehr gilt als ungesellig, wer statt seine Isomatte bei Betriebskollegen oder Freunden auszurollen, für sich das Privileg in Anspruch nimmt, im Hotel zu wohnen und womöglich Sonderwünsche zu Zimmer oder Frühstück äußert. Wo sich das Kollektiv der Kollegenfreunde, das dabei ist, die Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft abzulösen, leisten kann, seinesgleichen im Hotel unterzubringen, wird durch infantile Gemeinschaftsveranstaltungen wie Workshop, Frühstück oder nächtliche Elektroparty sichergestellt, dass niemand länger als eine Stunde pro Tag entkommt. Im prekären Kunst- und Geistmilieu, wo weniger Geld vorhanden ist, wird man als Vortrags- oder Performance-Gast nach durchsumpften Kneipennächten in wechselnden Teilzeit-WGs abgelegt, in deren verkrusteten Küchen man seinen Morgenkaffee aus den Kühlschrankecken zusammenkratzen und den Schlüssel im Briefkasten hinterlassen muss, wenn man sich nach einem Blick auf den Stadtplan auf den Irrgang zum Bahnhof macht. So recht besuchen tut man sich ja eigentlich gar nicht, sondern hockt lediglich beieinander in wechselnden, verschieden dauerhaften, vom Druck des gar nicht so eigenen Lebens erzwungenen Konstellationen. Die Hostels sind insofern nichts als die Institutionalisierung der von den Verhältnissen erzwungenen, zugleich aber von den Individuen als Ausweis ihrer totalen Flexibilität bejahten und lustvoll vollzogenen Liquidierung des Gegensatzes von Reisen und Wohnen, Arbeiten und Leben. Das Couchsurfing, das die Möglichkeit professionalisiert, wechselnde Zwischenmieter in der eigenen und sich im Austausch in anderen Wohnungen einzumieten, und das sich vorwiegend an Leute richtet, die zwischen Lust, Kultur und Arbeitsreisen, zwischen Relaxing und Networking kaum noch zu unterscheiden wissen, stellt bereits durch seine Bezeichnung, also Surfing, klar, dass man auch, wenn man sich auf dem fremden Sofa räkelt, sportlich und tollkühn die unkalkulierbaren Höhen und Tiefen der eigenen Selbstverwertung zu bemeistern sucht, dass es also selbst während der Erholung nie eine Unterbrechung, nie ein Innehalten gibt. Der erregende Schock, dank einer glücklichen Kombination aus Notwendigkeit und Zufall plötzlich in die intime Nähe eines bislang fremden Menschen versetzt zu werden, ist angesichts solcher Verhältnisse eine anachronistische Erfahrung geworden, die schamhafte Erregung, in einem anderen Bett zu schlafen, ein atavistischer Gefühlsrest. Auf der Grundlage dieser Transformation von Wohnen und Reisen erst kommt der heute omnipräsente Typus des erfahrungslosen Kosmopoliten auf, der zugleich der reale Widerruf des Kosmopolitismus ist. Die fünf tagewärtigen Heiner-Müller-Brillenmänner und die schulterfreien Windelkleidträgerinnen, die irgendwas mit Kunst und Kommunikation machen und von denen man jedes Mal zu Recht glaubt, ihnen doch gerade eben schon begegnet zu sein, sind die Rekrutierungsgeneration dieses interkulturellen Autismus, dieser multilingualen Sprachlosigkeit. Weil sich im Alltag der Öffentlichkeitsarbeiter in eigener Sache bei jeder Reise und jedem Aufenthalt Erwerb und Freizeit, Zweck, Freiheit und Zweck miteinander verfilzen, lässt ihre konformistische Umtriebigkeit ihnen nie Raum, um neben all den Erlebnissen Erfahrungen zu machen, während umgekehrt die Arbeit zu sehr notwendige Selbstperformance ist, um sich in spezifischen Fähigkeiten zu kristallisieren. Die Freizeit des prekären Kreativarbeiters wird also fast vollständig damit ausgefüllt, sie sich zu verdienen, und die Arbeitszeit damit zugebracht, zu konsumieren, was man durch sie erwirbt. Beides ist dasselbe, die permanente Einübung in die eigene Überflüssigkeit. Doing things and going places, schreibt Adorno in dem Minima Moralia im Abschnitt Vandalen über die Vorläufer dieses Menschentypus, sei der Versuch, Zitat, eine Art Reizschutz gegen die drohende Kollektivierung herzustellen, auf diese sich einzuüben, indem man gerade in den der Freiheit überlassenen Stunden sich selber als Mitglied der Masse schult. Man lebt gewissermaßen noch schlimmer, also mit noch weniger Ich, als man erwartet, leben zu müssen. Zugleich lernt man durch das Spielerische zu viel an Selbstaufgabe, dass einem im Ernst ohne Ich zu leben nicht schwerer fallen könnte, sondern leichter. Dieser Impuls reagiert exakt auf die Dislokation der Menschheit, wie sie von der trüben Verwischung des Unterschieds von Stadt und Land, der Abschaffung des Hauses, über die Züge von Millionen Erwerbsloser bis zu den Deportationen und Völkerverschiebungen im verwüsteten europäischen Kontinent führt. Das nichtige Inhaltslose aller kollektiven Rituale seit der Jugendbewegung stellt nachträglich als tastende Vorwegnahme übermächtiger historischer Schläge sich dar. Die Unzähligen, die plötzlich der eigenen abstrakten Quantität und Mobilität verfallen, sind Rekruten einer Völkerwanderung, in deren verwilderten Räumen die bürgerliche Geschichte sich zu verenden anschickt. Zitat Ende. Heute, da sie verendet ist, erleben die nur mehr formell als Individuen agierenden, in Wahrheit mit ihren je nach Erfordernis wechselnden Rollen identischen Menschen die Tatsache, dass einem ohne Ich zu leben nicht schwerer fallen könnte, sondern leichter, nicht als dämmernde Ahnung, sondern als fraglose Voraussetzung des täglichen Selbsterhalts. Der Antagonismus zwischen Ideologie und Wirklichkeit, der bei dem von Adorno beschriebenen Typus noch nicht vollständig gekittet war, so dass es im Prozess der vorwegnehmenden Anpassung möglich schien, sich zu sich selbst reflektierend zu verhalten, ist damit nivelliert. Niederschlag dessen ist nicht nur die in allen im weitesten Sinn kommunikativen Berufen bemühte Rhetorik des lebenslangen Lernens, nicht nur die Inflationierung von Kreativität als vermeintlicher Kernkompetenz, sondern auch die universelle Ausdünstung des Künstlerseins in alle Berufs- und Lebensbereiche. Als Kreativ- und als Lebenskünstler werden halb bewundernd, halb mokant Menschen bezeichnet, die noch aus hässlichsten Bedingungen etwas zu machen wissen und sich ihr Leben lang immer wieder knapp am drohenden materiellen und geistigen Kollaps vorbeiwursteln. Kreativität ist also nichts anderes als die euphemistische Bezeichnung für den abgefeimten, dreisten und schamlosen, aber unverwüstlichen Konformismus, zu dem ein solches Leben erzieht. Wenn heute eine bunte Bagage aus Strickaktivistinnen, Webdesignern, Pädagogen, Therapeutinnen, Freelancern und Coaches für sich in Anspruch nimmt, ihre Arbeit habe eine kreative Dimension, bezeugt dies, dass der Typus des Künstlers zum totalen Vergesellschaftungsmodell geworden ist. Weil niemand besser als der Künstler weiß, dass seine Arbeit nach Maßgabe des Kapitalverhältnisses wertlos ist, dass seine Honorare im Grunde nichts als Geschenke sind, dass er eigentlich überhaupt nichts Nützliches tut, sondern als kunstrichterlich geadelter Schmarotzer von einem jederzeit widerrufbaren, institutionell nur kaschierten Mäzenatentum zehrt, dass er sich aber gerade deshalb dienstbeflissen bemühen muss, für seine nutzlose Produktion eine Nachfrage zu erzeugen. Eben deshalb, weil heute tendenziell alle den ganzen Tag damit beschäftigt sind, die eigene Überflüssigkeit zu verwalten, mutieren alle zu Künstlern. Als Begleiterscheinung dieses Prozesses hat sich der scheinbare Gegensatz zwischen Bürgertum und Bohème, von dessen Distinktionswert die Kreativberufler in den touristifizierten Kiezen zehren, aufgelöst. Einst war die Bohème eine Komplementärerscheinung zum Bildungsbürgertum, das Ulrich Enderwitz in seiner Studie Der Konsument als Ideologe als nutzloses, aber qua Erbschaft, Vermögen und vorbürgerliche Residuen durchgefüttertes Anhängsel des Bürgertums beschreibt, welches von den Charaktermasken des Kapitals dafür ausgehalten wird, dem Leben mit Luxusgütern wie Dichtung, Geist und schönem Schein den Anstrich eines nicht bloß nützlichen Sinns zu verleihen. Die Bohème wiederum war das lumpenproletarische Anhängsel des Bildungsbürgertums, das sich zu nicht unbeträchtlichem Teil aus verarmten Aristokraten, Privatgelehrten und ärmeren Kindern reicher Leute zusammensetzte und den Bildungsbürgern das avantgardistische Material für ihre Reflexionen lieferte. Eine Arbeitsteilung übrigens, die keine Häme verdient hat. Sie hat einige der bezwingendsten Kunstwerke und wahrscheinlich auch der interessantesten Menschen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Heute ist mit dieser aufgrund einer vergänglichen gesellschaftlichen Konstellation den Bohemians gewährten Nutzlosigkeit Schluss. Nicht nur würden die Exzesse von glücklichem Alkoholismus, demonstrativer Arbeitslosigkeit, kultivierter Exzentrik und großzügiger Verschuldung, die subkulturelle Erscheinungsformen der von Veblen sogenannten Conspicuous Consumption waren, schneller als man sich versieht, heute zu Armut, Obdachlosigkeit und permanenter Gängelung durch Ämter und Mitbürger führen. Auch die Menschen selbst, die sich aufgrund ihrer vermeintlich kreativen, jedenfalls prekären Tätigkeit in der Nachfolge der Bohème sehen, zeichnen sich durch vieles, aber bestimmt nicht durch zufriedene Untätigkeit und glückliche Faulheit aus. Vielmehr sind die als Überschusskonsumenten temporär durchgefütterten, unproduktiven Kapitalanhängsel heute zu agilen, geschickten und routinierten Selbsthelfern geworden, die ständig total kommunikativ und weltoffen unterwegs sind, um hinreichend viele Konsumenten der eigenen Kreativität um sich zu scharen, die ihrerseits, also die Kreativität, in nichts anderem besteht als im permanenten Bemühen der Konsumerzeugung. Deshalb erwecken Premieren, Vernissagen, Symposien, aber auch linke Vortragsveranstaltungen und Büchertage den ebenso unseriösen wie zutreffenden Eindruck, dass sich hier keine Öffentlichkeit, sondern eine locker organisierte Bande trifft, in der alle auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen, durch ihre unausgesprochene Konkurrenz aber auch aufeinander neidisch und miteinander verzankt sind. Wie auf Facebook, dessen Freundeskreise diese gesellschaftliche Wirklichkeit exakt nachbilden, braucht hier jeder die anderen, um sich selbst zu profilieren und im Gespräch zu halten, muss sie aber zugleich ausstechen, sich gegen sie abgrenzen und hinter ihrem Rücken über sie reden, um im schleimigen Wettbewerb der befreundeten Neider zu bestehen. Diese gesellschaftliche Situation ist es, in der die Imago der Partytouristen, des Partytouristen auftaucht, der deshalb zum Hassbild taugt, weil seine empirischen Vertreter genauso lärmend durchs Viertel ziehen wie die eigenen Freunde, die ja eigentlich auch nichts als Wettbewerber und eben darin einem selber ähnlich sind. Indem man sie Touristen nennt und unterstellt, der von ihnen verkörperte Kosmopolitismus sei etwas Fremdes, das ins autochthone Viertel drängt, vergisst man, dass der Kosmopolitismus das eigene Viertel längst erreicht hat, um in den nur durch die hedonistisch bemäntelte Verleugnung der Lebensnot zusammengehaltenen Klicken zu scheitern und so einzugestehen, dass sein Versprechen uneingelöst geblieben ist. Nicht, weil sie als Gentrifizierer von der Kiezmiliz gehasst werden, was sicher auch der Fall ist, sondern weil sie einem das eigene gesellschaftliche Dasein vor Augen führen, fallen sie der Konkurrenz als Erste zum Opfer. Dass es zwischen Reisen und Wohnen in Wahrheit keinen Unterschied mehr gibt und die damit bezeichneten Erfahrungen dabei sind, liquidiert zu werden, zeigt vielleicht am deutlichsten, damit komme ich langsam zum Schluss im doppelten Sinn, zeigt vielleicht am deutlichsten das Verschwinden der Hinterlassenschaft. Enderwitz beschreibt in seinem Buch Die Hinterlassenschaft, das in Gegenständen statt in Geld verkörperte Erbe, als die den Bürgern vom Kapitalverhältnis wie ein posthumer Zuschuss gewährte illusorische, aber trotzdem auch reale Bestätigung dessen, dass ihr Leben nicht im Nutzwert aufgehe. Es bleibt immer etwas zurück, das nicht einfach wiederum verwertet werden kann und daher zum Träger des Eingedenkens wird. Eine Wohnung, in der ein Mensch oder eine Familie jahrzehntelang gelebt hat, ist unwiderruflich bis in die letzte Nuance gezeichnet vom Leben, das in ihr war. Wie es heute mit dieser Erfahrung steht, wo der als sich neu erfinden beschönigte Zwang die Menschen darauf verpflichtet, immer häufiger umzuziehen und sich kaum noch richtig einzurichten, bringen unter anderem die Zettel zum Ausdruck, die an Ampeln und Laternenpfählen hängen und auf denen Hilfe bei, jetzt wirkliches Zitat, Umzug, Wohnungsauflösung, Entrumpelung, Müll und Inventarentsorgung angeboten wird. Da der Besitz von vornherein tot war, kann er genauso gut aufgegeben, ersetzt und in letzter Konsequenz zerstört werden. Wo die Menschen sich ihr Leben nicht vor sich selbst und sei es in illusionärer Form als ihre unverlierbare Erfahrung zueignen können, da zerfallen die Objekte, in denen es sich konkretisierte, zu sinnlos zusammengeklaubtem Zeug, das trauerlos entsorgt werden kann, wie am Ende der Mensch. So erweisen sich die Trödelläden, in deren Namen noch die Erinnerung an die sorglose, erfüllte Zeitverschwendung nachklingt, als anachronistische Vorform der eBay- und IKEA-Welt, in der man mit leichtem Gepäck reist, sein Zeug bei Freunden abstellt, mit der Versteigerung der eigenen Einrichtung die neue finanziert und Manufaktum die guten alten Dinge gepachtet hat. Am Ende von Michael Haneckes Film Amour, der sehr zu empfehlen ist, einer der besten, die ich seit Jahren gesehen habe, und der von dem langsamen Sterben einer alten Frau und dann dem Selbstmord ihres Mannes erzählt. Am Ende von Michael Haneckes Film Amour sitzt Eva, gespielt von Isabelle Huppert, nach dem Tod ihrer Eltern wie ein vergessener Gast in deren dunkler, behäbiger Großbürgerwohnung, mit deren Erfahrungswelt sie nichts verbindet. Und doch artikuliert sich in dieser Erfahrungslosigkeit, in der unüberwindlichen Ferne zwischen den Alten, die fast ihr ganzes Leben dort verbrachten, und der Tochter, die ständig unterwegs ist, negativ das Übrigbleibende, Inkommensurable, von dem der Film einem Publikum erzählt, das es schon nicht mehr erfahren kann. Noch darin, dass es lästig fällt, widersteht das individuelle Leben der blanken Linie zwischen Geburt, Facebook-Eintritt und Tod, an der die Menschen die Reste ihres zerfallenen Ichs ausrichten. That's nice.